Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Sie kennen ja vielleicht das alte Lied Amazing Grace, also erstaunliche Gnade. Was für ein schöner Klang. Sie hat einen miesen Kerl wie mich gerettet. Einst war ich verloren, doch ich bin gefunden worden. Ich war blind, doch jetzt kann ich sehen. So etwas Ähnliches haben wir in dem Psalm gelesen für diese Woche, dass Gott die Augen der Blinden auftut. Dieses Lied geht zurück auf John Newton. Der lebte von 1725 bis 1807 und war der Sohn eines Seemanns. Das heißt, der Vater war nie zu Hause. Und mit 21 Jahren wurde er eben auch, trat er in die Fußspuren seines Vaters, wurde er auch Seemann. Und er arbeitete auf diesen Schiffen, die Sklaven transportiert haben. Von der Ostküste oder wo auch immer, Afrikas, rüber über den ganzen Atlantik. Am 10. März 1748 kam es zu einer denkwürdigen Situation. Es kam ein riesengroßer Sturm auf und das Schiff drohte zu sinken. Das war der sichere Tod für alle, mitten im Atlantik. Und irgendjemand hatte ihm so ein Buch von Thomas von Kempen, die Nachfolge Christi, mitgegeben. Das hat er mal so gelesen, so am Rande, weil er gerade Zeit hatte. Und in dieser Nacht hat er das erste Mal gebetet. Gott angerufen um seine Errettung. Und er sagt, das war meine Bekehrung. Aber 7 Jahre danach gab es ein Vorzurück, ein ständiges Hin- und Herschwanken und er hat als Slave Trader, also als Sklaventransporteur noch weitergearbeitet, nach seiner Bekehrung. Wissen Sie, und an dem Punkt lohnt es sich mal kurz stillzustehen. Die Erweckung vor der Pfingstbewegung, die Erweckungsbewegung vor der Pfingstbewegung, war die Heiligungsbewegung. Und die hatte einen Kern. Und der Kern war genau dieser. Sie haben festgestellt, wenn sich Leute für Christus entscheiden, taufen lassen und zu einer Gemeinde gehören, ändert sich nicht automatisch ihr Leben. Es braucht noch etwas dazu. Es braucht einen geistlichen Durchbruch, der die Heiligung sozusagen ins Leben bringt. Mit anderen Worten, dass sie nicht nur Kirchenbesucher und Zuhörer werden, sondern dass das, was sie hören, auch ihr Leben verändert. Stellen Sie sich bloß mal vor, Sie fahren nach dieser Woche nach Hause und in Ihrem Leben ändert sich nichts. Gar nichts. Alles bleibt alt. Dann wissen Sie, warum die Heiligungsbewegung sagt, das reicht nicht. Es braucht doch ein lebendiges Hören auf Gott, welches das Leben ändert. Und das geschah bei John Newton durch eine Begegnung mit George Whitefield, einem der Gründer des Methodismus, der besonders in den USA gepredigt hat, aber auch ab und zu in Großbritannien. Und dessen Botschaft hat ihn erfasst und hat ihn so berührt, dass er seine Tätigkeit als Seemann aufgab und dass er Pastor werden wollte. Er wusste nicht genau, in welcher Kirche, und da ging das ein bisschen hin und her. Am Ende landete er bei den Anglikanern. Und dann hat er einen anderen Dichter kennengelernt, William Cooper, und mit dem hat er viele Lieder erstellt und gemacht, unter anderem Amazing Grace. Und das wurde sozusagen als Neujahrssong für den 1. Januar 1773 komponiert, als Lied zum neuen Jahr. Und während er also als Pastor predigte, er hatte nicht diese Begabungen wie sein großes Vorbild George Whitefield, aber er predigte mit ganzer Leidenschaft, nach einer Weile kam er in Kontakt mit William Wilberforce, einem jungen Mann, der tauchte da auf, wurde angesprochen und berührt durch die Verkündigung und so gab es einen Kontakt. William Wilberforce war sozusagen ein Abgeordneter im Unterhaus. Und der schwankte immer so ein bisschen, naja, sollte ich nicht vielleicht auch Pastor werden? Und da hat er ihm gesagt, pass mal auf, hier können nicht alle Pastor werden, du bleibst mal schön in deinem Stand. Und da ist er Abgeordneter geblieben. Und dann kam es dazu, dass diese beiden so erfasst wurden vom Geist Gottes, dass sie sich für die Abschaffung der Sklaverei eingesetzt haben. Geistlich und politisch. Die ersten, die das gefordert haben, waren die Quäker und die Mennoniten. Und danach haben sich andere angeschlossen. Und interessant ist, im Todesjahr von John Newton, das ist 1807, beschlossen beide Häuser des britischen Parlaments den Slave Trade Act, also ein Gesetz zur Abschaffung der Sklaverei. Was für ein Zeugnis. Der Mann, um den es in unserem Predigtext geht, den könnte man gut mit John Newton vergleichen, auch wenn er in ganz anderem Hause groß geworden ist. Es geht um Jakob, der vor seinem Bruder Esau fliehen musste, weil er auch gezockt und betrogen hat. Erst mit dem Erstgeburtsrecht, dann mit dem Segen. Er wollte ja eigentlich sozusagen etwas erben. Nicht wahr? Erstgeburtsrecht und Segen, das hieß damals, du erbst sozusagen das Vermögen deines Vaters. Darum ging es ihm am Anfang. Er hatte noch gar keine Ahnung, was Segen bedeutet. Und jetzt musste er abhauen von zu Hause ohne alles. Er sagt, ich hatte nur einen Stab in meiner Hand und die Klamotten auf dem Leibe. Das war alles. Also was er eigentlich im Sinn hatte, ging komplett schief. Und dann begegnete ihm Gott. Er hat ja den Segen gar nicht geglaubt. Das kam ja erst in Bethel. Und das ist die Geschichte, die ich lese in 1. Mose 28 ab Vers 10. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte. Da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen, und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks und Jakob, also Abraham und Isaaks, Gott der Herr, Gott, dein Gott, das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gen Westen und Osten, Norden und Süden, und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von dem Schlaf aufwachte, sprach er, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte, hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel. Vorher hieß die Stadt Luz. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen. So soll der Herr mein Gott sein, und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe, zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Soweit unser Text. Das Erste, was man hier ganz unspektakulär feststellen kann, ist eine bedrängende Hilflosigkeit. Damit geht es im Leben oft los. Der alte Prediger Spurgeon hat mal gesagt, der gesündeste Zustand eines Christen besteht darin, dass er allezeit leer ist im eigenen Ich und beständig von dem Herrn abhängig, dass er allezeit arm ist in seiner eigenen Seele und reich in Jesus. Arm im eigenen, reich in Jesus. Das ist ein Zusammenhang. Man kann auch reich im eigenen sein und arm in Jesus. Nur das ist nicht das, was der Text uns empfiehlt. Die bedrängende Hilflosigkeit. Also Jakob hat nichts. Er geht mit fast nichts los. Und er hat Angst. Er ist das erste Mal aus seinem Elternhaus richtig raus. Er hatte immer den Schutz der Familie um sich herum gehabt. Wie hat sich seine Mutter um ihn gekümmert? Esau war ja so ein bisschen der Typ des Vaters, der Jäger und so. Und Jakob war das Milchsuppengesicht zu Hause, in das sich Mutti verliebt hatte. Weil der so schön und so alles machte und so bei den Herden, alles so wie die Mutti das wollte. Also er war richtig ein Mutti-Sohn. Und jetzt musste der weg. Er war wie entwurzelt. Der war wie rausgenommen aus der ganzen Sache. Seinen eigenen Vater hat er belogen. Seinen Bruder hat er betrogen. So viel zu den Heiligen des Alten Testaments. Die haben irgendwie dort angefangen, wo wir alle anfangen. Ja? Und jetzt ist eine Todfeindschaft entstanden. Esau, der Vater, der Stammvater, der Edomiter, hat seinen Bruder gehasst und angekündigt, ihn zu töten, sobald der Vater gestorben ist. Er wollte für klare Sache hier sorgen und seinen Bruder aus dem Weg räumen, damit er die ganzen Anrechte wiederbekommt, nicht wahr? Und alles erbt. Dieses Gefühl der Verlorenheit, des Verlassenseins, des Alleinseins, das gibt es auch in unserem Leben. Die wenigsten Leute reden darüber. Aber aus der Seelsorge weiß ich, dass das sehr verbreitet ist. Du kannst viele Freunde haben, ein gut unterhaltenes Leben führen, angesehen sein und trotzdem gibt es in deiner Seele einen Bereich, wo du dir unverstanden, verlassen und völlig abseits gestellt und ausgestoßen vorkommst. Das gibt es bis heute. Manchmal wird das ausgelöst durch äußere Ereignisse. Eine Arbeitsstelle, wo ich gekündigt bin, ein depressives Selbstbild, Streit mit guten Freunden, ein Umzug und ich finde keinen Anschluss. Durch Krankheiten immer wieder geschwächt und eingeschränkt sein oder einfach die geistliche Routine, die sich irgendwie leer läuft. Wo immer solche Räume entstehen, wo du denkst, keiner, im Tiefsten versteht mich keiner. Ja, die sind alle, das Bild, was ich nach außen abliefere, das ist anerkannt. Wir wissen ja, wie sowas geht, also machen wir das. Aber im Allertiefsten meiner Persönlichkeit bin ich absolut alleine. Das ist die Jakobs-Situation. Er war nun auch wirklich alleine. Seine Eltern konnten ihm nicht helfen und er war alleine. So, und nun ist die Frage, wie komme ich dort raus? Unser Text gibt uns einen Trost an die Hand, den wir hören sollten. Aber einen Trost, der in eine Verantwortung hineinführt. Wenn Gott tröstet, verbindet er das immer mit einer Verantwortung. Der Trost geht so. Der erste Schritt ist der, Gott geht von seiner Seite her auf Jakob zu. Sie haben ja gehört, in unserem Hause durften Sie sich sogar noch das Kopfkissen aussuchen und zwei und drei übereinander legen, wenn Sie das wollen. Der hatte nur einen Stein, um den Abstand zwischen Kopf und Schulter ein bisschen zu überbrücken, wenn er schläft auf der Seite. Und dort erscheint ihm Gott in der Einöde, am Ort der Angst, am Ort der Verzweiflung, an dem Ort, wo nichts läuft, wo alles im Chaos zu versinken scheint. Dort, in dieser Lage, erscheint ihm Gott. Und das ist nicht nur hier der Fall. Wir wissen aus anderen biblischen Berichten, dass es sowas auch immer wieder gegeben hat. Denken wir nur mal an Mose und die Sache mit dem Dornbusch. Wo fand denn das statt, dass Gott sagte, zieh deine Schuhe aus, hier ist heiliges Land? Das war die Einöde und man kann sagen, die Ödnis seines Alltags. Gott ist plötzlich da in der tiefsten Not und spricht ihn an. Und das ist eine Erfahrung, die uns genauso gilt. Gott lässt eine Not zu, um dich ansprechen zu können, damit du überhaupt hörst, was er von dir will. Denn wenn es uns gut geht, hören wir bei den entscheidenden Dingen häufig weg. Das kann ich Ihnen sagen. Alles Unbequeme, alles Herausfordernde, das wird auf den Nachbarn verschoben. Lieber Gott, segne mich und strafe meinen Bruder. So läuft es häufig. Und wenn jemand nach einem Gottesdienst nach Hause geht und sagt, hat mir nichts gebracht, dann liegt es meistens am Pfarrer, also an mir. Aber manchmal liegt es auch am Hören. Denn der Glaube, sagt die Heilige Schrift, wie entsteht der? Akoe, sagt die Bibel, im Hören, im Aufnahmebereiten, Hören auf Gottes Stimme, auf das ausgelegte Wort. Im Hören liegt der Glaube. Aber wenn dieses Hören blockiert ist durch irgendwelche anderen Einflüsse, kommt eben bei mir nichts an, egal was der Herr Pfarrer so von sich gibt. Und das ist das Ding. An dieser Stelle war Jakob hörbereit. Übrigens, Jesus tritt immer in Vorleistung, wenn es um seine Wege geht. Er gibt immer etwas, ehe er von dir etwas will. In diesem Fall ist es eine absolute Verheißungsgabe. Denn was Gott ihm sagt im Traum, war reiner Zuspruch. Ich will mit dir sein. Ich will, dass du siehst, dass ich dir sozusagen das geistliche Erbe deines Großvaters Abraham gebe. Denn das, was die Worte sind, ja quasi eine Wiederholung des Abrahamsbundes, der sich jetzt weiterentwickeln soll in Jakobs Leben. Und damit sagt Gott, ohne es direkt zu erwähnen, mein Segen ist eine Kraft, die sich auswirkt. Unterschätzen Sie nie einen Segen. Es wirkt sich aus auf unser Leben. Mitten in der Schwachheit. Gott bewahrt dich nicht vor Demütigungen, die unser Herz manchmal braucht, um sich auf seine Liebe einstellen zu können. Aber am tiefsten Punkt ist er da. Geht er auf dich zu. Die Einöde des Alltags wird in das Haus Gottes verwandelt. Das ist doch erstaunlich. Die größte Depression, die dieser junge Mann je erlebt hat, wurde beantwortet an einer Stelle, wo die Einöde zum Haus Gottes wird. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Dinge unseres Lebens nicht in die Hand nehmen. Dass wir uns selber suchen, wo unser Leben am besten aufgehoben ist. Bleiben Sie in der Führung Gottes. Auch wenn es nicht immer einfach ist, bleib in deiner Führung, damit Gott dich zu seinem Haus, jetzt mal in diesem Sinne, in die Mitte seiner Gegenwart führen kann. Das hat er doch vor. Das ist doch nicht nur isoliert für Jakob ein Text, sondern da will doch gesagt werden, das tut Gott bis heute. Er begegnet uns in der größten Einsamkeit. So war es übrigens auch nicht nur bei Mose, sondern auch bei Elia. Am Berg Horeb war der auch ganz alleine. Er war ganz alleine dort, ohne stützende Gemeinschaft oder sowas. Und da begegnete ihm Gott. Und wie war es auf dem Berg der Verklärung? Da tauchten Mose und Elia auf. Zwei Leute, denen Gott jeweils in der Einsamkeit begegnet ist und ihren Dienst in gewaltiger Weise vollendet hat. Also, das ist, was wir Erwählung nennen. Die Erwählung, die Jakob erfährt, ist keine Belohnung für eine Leistung, sondern es ist die Hineinnahme in Gottes Pläne. Dass er selber gesündigt hat, dass er selber ein Lügner und Betrüger war, das lief ja noch ein bisschen weiter bis Laban. Er hat ja dort auch seine Künste in Stellung gebracht. Am Ende wurde er korrigiert, als er am Jabbok mit Gott kämpfte. Aber ihm ist der Name Israel gegeben worden. Das ist dann auch noch eine Geschichte. Das geschah auch wieder an dieser Stelle von Bethel. Der Name Israel gegeben worden für das ganze Volk. Also, Gott begegnet dir in der größten Schwachheit und in der größten Einöde deines Lebens. Und im Bereich der größten Einsamkeit. Jetzt mal zu dem ganzen Zuspruch und zu dem Bild. Wer beispielsweise die Salzelmer-Kirche mal besucht, der sieht da so eine Malerleiter am Altar. Das soll ein Hinweis auf Jakobs Himmelleiter sein. Aber da komme ich noch drauf. Das hebräische Wort Sulam bedeutet eigentlich nicht Malerleiter, sondern Treppe. Stellen wir uns mal die Jakobsleiter eher vor wie eine große Treppe, wo es Verkehr und Gegenverkehr geben kann, die so breit ist, dass es Verkehr und Gegenverkehr geben kann und die vom Himmel herunter auf die Erde reicht und es gibt Verkehr auf dieser Treppe. Das ist, denke ich, ein näherliegendes Bild. Dieser Text hat natürlich auch Geschichte geschrieben. Es gibt eine Pflanzenart. Es gibt einen Teilabschnitt der Bundesstraße 258 zwischen Aachen und Trier und viele Freitreppen im Gebirge, die alle Himmelsleiter heißen. Aber die eigentliche Himmelsleiter ist etwas anderes. Zunächst einmal kann man sagen, es ist eine Jesus-Offenbarung. Denn in Johannes 1, Vers 51, also im letzten Vers des ersten Kapitels des Johannesevangeliums, bezeichnet sich Jesus selbst als diese Leiter. Er ist der, der vom Himmel heruntergekommen ist auf die Erde, wie diese Leiter, diese Treppe. Jakob salbt diesen Ort mit Öl. Jesus ist der Gesalbte, der Maschiach, der Christus. Die Leiter steht auf der Erde. Jesus ist Mensch geworden. Sie verbindet die Erde mit der himmlischen Welt, der Gegenwart Gottes. Wo Jesus auftrat, öffnete sich der Himmel. Bei seiner Geburt sehen wir die Engelheere und hören sie singen, Ehre sei Gott in der Höhe. Bei seiner Taufe öffnet sich der Himmel, du bist mein lieber Sohn. Auf dem Berg der Verklärung öffnet sich der Himmel und die zwei Heiligen tauchen auf, Mose und Elia. Und beim Überkreuz und Auferstehung öffnet sich der Himmel noch in ganz neuer Weise. Und wenn Jesus einmal wiederkommen wird, wird sich der Himmel nochmal öffnen, wenn er mit seiner ganzen Herrlichkeit der Engelheere kommen wird. Die Engel bewegen sich immer nur auf der Leiter oder auf der Treppe, ich sag mal lieber Treppe. Das heißt, ihr Dienst ist eng an Jesus Christus gebunden. Und freie Engelgeschichten, die mit Jesus nicht verbunden sind, stammen nicht von Gott. Das mal als Unterscheidungsmerkmal. Es gibt immer eine Jesusbindung bei dem Dienst der eigentlichen Engel Gottes, wie sie die Heilige Schrift uns vorstellt. Und hier ist es so, dass sie herunterkommen und nach oben gehen, dass sie also Aufträge ausführen und herunterkommen und danach die Gebete der Heiligen mitnehmen und nach oben tragen. Sie führen etwas aus, sie tragen etwas nach oben. Wir beten im Vater unser, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also in der unsichtbaren Welt Gottes, so auf Erden. Und das heißt zuallererst, so in meinem Leben. Das Vater unser gibt uns einen Anschluss an die Himmelstreppe, indem es sagt, wie der Gehorsam dir geleistet wird in der himmlischen Welt, so möge es in meinem Leben auch sein. Das ist ein Hintergrund des Gebetes. Wo Jesus ist, da öffnet sich der Himmel. Das ist bis heute so. Daher besteht die Kraft unseres Glaubens in einer wachsenden Jesusgemeinschaft, wo Jesus angebetet wird, wo ihm gedient wird, wo Gehorsam gelebt und Geisterfüllung erfahren wird. Dort bewegt sich die himmlische Welt. Und das ist für uns deswegen so wichtig, weil wir können auf der Erde nur so viel ausrichten, wie es himmlische Bewegung gibt. Wir können nicht selber etwas ins Leben rufen, weil wir gute Gedanken uns gemacht haben, sondern die Vollmacht der Gemeinde hängt immer an der Bewegung des Himmels. Und dass sie dort hineingenommen ist, was Gott tut und nicht, dass sie sich selber sucht, was sie tun will. Es ist immer Gottes Handeln, das uns bevollmächtigt, in das wir einbezogen werden in unserem Leben und wo alle Hindernisse ausgeräumt werden, damit wir zu diesem Handeln einen Zugang finden. In der Annahme des Kreuzes Jesu öffnet sich der Himmel über unserem Leben. Und dabei findet Erstaunliches statt. Man kann sagen, auch bei der Himmelsleiter, bei der Himmelstreppe, gibt es eine Offenbarung der heiligen Dreieinigkeit. Jesus ist die Treppe, ja, der Vater steht oben und die ganze Engelbewegung ist immer auch ein Hinweis auf das Wirken des Heiligen Geistes. Der Geist führt und leitet die Bewegung der himmlischen Welt, wenn sie auf die Erde kommt. Das war schon bei der Schöpfung so. Gott sprach und der Geist schwebte über den Wassern und führte es aus. Was Jakob im Traum sieht, ist also in Jesus Wirklichkeit geworden. Ich bin der Gott deiner Väter. Er spricht Jakob das Land zu. Wir haben aktuell eine Diskussion um das Land. Wie viel von dem Land darf Israel besitzen? Sie merken, wie die ganze Völkerwelt bei dieser einen Frage in Bewegung kommt. Das ist nur dort in Israel der Fall. Woanders ist großes Schweigen. Und das hängt damit zusammen, dass es hier einen Hintergrund gibt. Das Land gehört Gott und er teilt es aus, wie er will. Und das wird Kontroversen hervorrufen. Aber die Landgabe ist eine Bekräftigung des Abrahamsbundes, der nie gekündigt wurde, der nach wie vor gültig ist. Und die christliche Mission ruht ja auf den Grundlagen, dass alle Geschlechter der Erde im Evangelium gesegnet werden sollen. Wir sollen zu allen Nationen gehen und Abraham ist verheißen worden, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das heißt, die Verheißung an Abraham geht einen heilsgeschichtlichen Weg und vollendet sich im weltweiten Missionsauftrag der Gemeinde Jesu, dass jede Zunge, jede Sprache einmal das Evangelium gehört haben soll. Und was passiert dann? Es kommt bei Jakob zu einer aufrichtigen Hingabe. Das erste Mal im Leben hat er zu diesem Gott eine eigene Beziehung. Er antwortet auf diesen Traum. Er sagt, wenn du mich bewahrst, wenn du bei mir bleibst, wenn du in meiner Not mich nicht alleine lässt, sondern mich hierher an diesen Ort zurückkehren lässt, in Kapitel 35 vom ersten Buch Mose ist es dann soweit, wenn du mich also hierher zurückkehren lässt, dann sollst du mein Gott sein. Und wenn wir mal ein bisschen weiterblättern, in Kapitel 35, da wird gesagt, und Gott sprach zu Jakob, mach dich auf und zieh nach Bethel und wohne da selbst. Und dann heißt es, und Gott erschien Jakob abermals an diesem Ort, nachdem er aus Mesopotamien gekommen war und segnete ihn und sprach, du heißt Jakob, aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel sollst du heißen. Und so nannte er ihn Israel. Und Gott sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, sei fruchtbar und mehre dich, ein Volk und eine Menge von Völkern sollen von dir kommen. Als das Land Israel später geteilt wurde in ein Nordreich und in ein Südreich, da hat der König Jerobeam, der Erste, der ganz liberal eingestellt war, gedacht, ich muss meine Leute davon abhalten, dass sie alle immer zu den Wallfahrtsfesten nach Jerusalem ziehen und am Ende laufen sie dem Rivalen, dem anderen König hinterher, ich brauche ein eigenes Heiligtum und da ist er auf Bethel gekommen. Und hat dort in Bethel, wo eigentlich das Haus Gottes war, ein Stierbild aufgestellt, ein Analog zum goldenen Kalb. Er hat also an eine sehr liberale Tradition, um es mal freundlich zu formulieren, im eigenen Gottesvolk angeknüpft. Ein Ort bleibt nicht von alleine geistlich. Dazu braucht es immer den Glauben. Eine Gemeinde, wo es früher mal eine Erweckung gegeben hat, bleibt nicht von alleine geistlich. Es braucht immer den Glauben, der das Wort Gottes ergreift und der den gewiesenen Weg geht. Und das war im Nordreich nicht mehr der Fall. Also wurde der ehemals geistliche Ort zu einem Ort des Abfalls von Gott. So etwas kann es geben. Die Stierbilder wurden dann zerstört am Ende. Und das ganze Nordreich musste in die Verbannung. Aber es ist auch so, dass diese Botschaft sagen will, es gibt für dich ein Bethel. Es gibt auch ein persönliches Bethel, ein Haus Gottes, wo er dir persönlich begegnet, wo er dich in deinem Ruf erneuert und bestärkt, wo er gewissermaßen, wo sich der Himmel öffnet, sodass du dein Leben im Licht der himmlischen Welt überhaupt erstmal sehen kannst. Und vieles Unverständliche in deinem Leben, vieles Komische, vieles Merkwürdige findet dort an diesem Ort seinen Platz, wird eingeordnet. Und von dort aus, wo das Licht Gottes strahlt, wie bei John Newton, wird die Lebensberufung sichtbar. Seine war es, die Umkehr, die Bekehrung zu bezeugen, Menschen zur Bekehrung zu rufen und für die Abschaffung der Sklaverei sich einzustellen. Denn eins ist klar, er hat ein Buch geschrieben, dieser John Newton. Er hat es ja nur selber gesehen, wo er das Elend der Sklaven beschrieben, und das konnte keiner so beschreiben wie er. Er, der es auf vielen Schiffsreisen miterlebt hat. Und dieser Bericht von John Newton hat so viele Herzen bewegt, er war nicht der Einzige, aber es hat dazu beigetragen, dass so viele Herzen bewegt wurden, dass ein großes Unrecht auch gesellschaftlich abgeschafft wurde. Aber die Wurzel dieser Veränderung kam aus dem Glauben. Die kam aus einem veränderten Herzen, aus einem zu Christus bekehrten Herzen. Eine tatsächliche Bekehrung ist immer an Veränderungen interessiert. Die beginnen im eigenen Leben. Wenn sich in unserem Leben nichts ändert und wir alles bleiben, was wir schon immer waren, dann fehlt es uns an Heiligem Geist. Nun hat Jakob nicht immer Himmelsleitern gesehen. Zwischen der Erstoffenbarung und der zweiten lagen viele Jahre. Aber er konnte sehen, als er beim zweiten Mal an diesem Ort kam, dass in all den vielen Jahren Gott bei ihm war und er keinen Nachteil erlebt hat. Und er kam als vermögender Mann zurück. Gott hat ihm ein eigenes Erbe gegeben. Er brauchte gar nicht das von seinem Vater. Und das ist das Ziel, dass Gott uns einen eigenen Weg zeigt, wie wir uns, wie unser Leben sich vollenden soll, wie unsere Gemeinschaft sich vollenden soll. Und diese Offenbarung zu erbitten, mit allen Konsequenzen, ist die Einladung dieses Textes. Amen.